Auch wenn Ihnen Helmut Kohl völlig egal sein sollte, ich möchte Ihr Interesse an dieser Sendung damit wecken, dass ich Ihnen verspreche, der Frage nachzugehen, ob Helmut Kohl nicht nur der Kanzler der Einheit, der Ehrenbürger Europas, der Urvater des Euro, sondern auch einer der Väter der heutigen Euro-Krise ist, ohne dass ich dabei die außerordentliche Leistung Helmut Kohls schmälern möchte. Eine Gratwanderung ist das, wie ich gerne zugebe. Helmut Kohl ist Jahrgang 1930, 4 Jahre älter als mein Gast, von dem Biografien Konrad Adenauers, 2 Bände, und Axel Springers vorliegen. Er war, wie er schreibt, Bonner Hauptstadt Politologe, also eben auch Zeitzeuge. Jetzt ist in der Deutschen Verlagsanstalt von ihm erschienen Helmut Kohl, eine politische Biografie, 1056 Seiten, 34,99 Euro. Herzlich willkommen, Professor Dr. Hans-Peter Schwarz.
Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Herr Professor Schwarz ist im Moment unter Historikern, Politikern, Kohls Söhnen, Kohls zweiter Frau Maike Kohl-Richter ein Kampf um die Deutungshoheit über Helmut Kohls Lebenswerk im Gange?
Ich mag das Wort Deutungshoheit nicht. Ein Historiker sucht die Wahrheit zu ergründen. Er geht Hypothesen nach. Er beschreibt die Motive und die Wirkungsbedingungen von Persönlichkeiten. Aber wenn er ein echter Historiker ist, fragt er nicht danach, gewinne ich nun mit diesem Buch eine Deutungshoheit über diesen oder jenen Bundeskanzler. Das ist im Grunde eine abwegige Formulierung.
Aber das, was ein Historiker schreiben kann, basiert natürlich auf den Quellen. Bescheiden schreiben Sie, Ihre Biografie könne nur ein gut informierter, und das ist es in der Tat, Kompliment, Zwischenbericht sein. Der Journalist Heribert Schwan hat viele Quellen in Kohls Oggersheimer Bungalow studiert, da darf er aber nicht mehr hin. Geht es Kohl und seiner Frau darum, eine kritische Bilanz zu verhindern?
Ich glaube nicht. Kohl ist Historiker genug, um zu wissen, dass erst jetzt, nachdem die Archive sich langsam öffnen, nachdem auch eine gewisse Distanz zu seiner Kanzlerschaft da ist, nachdem man auch die Künste seiner Vorgänger und Nachfolger besser studieren kann, er weiß also, dass sich das Bild aus einer Vielzahl von Einzelstudien oder eben insgesamt Biografien entwickeln wird. Da ich das auch weiß, bin ich bescheiden und sage, es ist ein gut informierter Zwischenbericht. Wenn er sich hält, bin ich froh.
Sie schreiben, Ihre 3 Prinzipien als Historiker seien Wahrhaftigkeit, Empathie und zugleich kritische Distanz. Ist Ihnen diese kritische Distanz schwer gefallen angesichts der Lebensleistung Kohls und auch angesichts dessen, dass das ja vielleicht auch die politische Bilanz einer Generation, nämlich Ihrer Generation ist?
Das kann sein. Sie ist mir vor allem aus 2 Gründen schwer gefallen. Erstens, ich habe mich immer gefragt, bin ich zu früh? Muss man nicht noch ein bisschen abwarten, ja, bis mehr bekannt wird, bis sich also die Leistung noch deutlicher abzeichnet? Der 2. Grund, der Helmut Kohl seit 1998 ist ja ein von Krankheit geschlagener Mann. Über einen Helmut Kohl, der in der Vollkraft seiner Jahre noch einhergeht, ist es leichter, scharf kritisch zu schreiben, als über einen Helmut Kohl, der tapfer jetzt mit seinen ganzen physischen Problemen fertig wird, aber der sich natürlich fast nicht mehr selbst wehren kann. Das ist ein Problem für einen Historiker, gerade wenn man der Meinung ist, man soll, was jeder anständige Historiker sein muss, kritisch sein, man muss wahrhaftig sein. Aber gerade wenn Sie einen Bundeskanzler haben, der große Leistungen vollbracht hat, dann muss man natürlich auch mit einer gewissen Empathie herangehen, muss sich hineinzufühlen, versuchen, muss versuchen, ihm gerecht zu werden. Und das ist also ein schwieriger Dreisprung. Wahrhaftigkeit, Empathie und kritische Grundeinstellung. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Kohl mit manchem nicht sehr zufrieden ist, was ich hier analysiert habe.
Gehen wir mal vor, indem ich jetzt zunächst erstmal Sie bitte, seinen Antrieb für sein politisches Handeln zu beschreiben. Er war 15, als der Krieg endete. Er irrte durch seine, ängstlich natürlich, durch seine Heimatstadt Ludwigshafen. Und dass diese Erfahrung prägte eben diese Generation?
Also mein Stichwort ist, er war ein Kriegskind. Und zwar ein Kriegskind, in eine der Städte, die am stärksten und fürchterlichsten bombardiert worden ist. Er hat also Leichen heraustragen müssen beim deutschen Jungvolk. Er hatte Angst, wenn er im Luftschutzkeller saß. Und ich glaube, das hat ihn stark geprägt.
Europa als Friedensprojekt, also da bewegte sich Kohl ja auch, wie Sie schreiben, in einem breiten Mainstream des zeitgenössischen deutschen Denkens. Inzwischen sind wir doch aber eigentlich weiter und die Frage ist, muss man Europa inzwischen nüchterner sehen?
Im Grunde ist in allen Ländern die enge europäische Zusammenarbeit eine Selbstverständlichkeit. Gerade in Deutschland ist Europa eine immer engere Gemeinschaft, gewissermaßen Teil der politischen Kultur geworden, wobei ja dazu kommt ein Faktor, der für Kohl ganz, ganz wichtig war, enge freundschaftliche Sonderbeziehung zu Frankreich. Auch das lässt sich bei Kohl aus seiner Biografie entnehmen. Er ist ja ein sehr geschichtsbewusster Mann, in der Pfalz aufgewachsen, die seit den Tagen Ludwigs des 14. nun unablässig unter deutsch-französischen Kriegen gelitten hat. Das alles prägt ihn schon und erklärt eben, weshalb er bis heute immer wieder sagt, Europa ist ein Friedensprojekt, während wir das Ganze doch eher mit der Frage analysieren, welcher Weg bei der europäischen Integration ist denn der richtige?
Herr Professor Schwarz, die transatlantischen Beziehungen, Kohl ist natürlich ein Transatlantiker. Bill Clinton hat ihn den wichtigsten europäischen Staatsmann seit dem Zweiten Weltkrieg genannt, ganz ähnlich Bush Senior. Sie schreiben, neben Adenauer habe Kohl in der Geschichte Deutschlands die breitesten Spuren hinterlassen. Worin besteht neben der Einheit die unbestrittene, jetzt mal vom Euro abgesehen, die unbestrittene europäische Lebensleistung Helmut Kohls?
Er hat von Anfang an versucht, die europäischen Länder als Teil einer potenziellen Union zu sehen. Er hat schon in den 80er Jahren immer wieder davon gesprochen, dass auch die ostmitteleuropäischen Länder, Polen, Tschechien, zu Europa gehören, also nicht nur Westeuropa. Und ich sehe seine große Lebensleistung darin, dass er in einer sehr labilen Periode des europäischen Staatensystems, nämlich in den 90er Jahren, als nach dem Rückzug Russlands alles möglich war. Bürgerkriege in Jugoslawien, Labilität in Polen, Tschechien und so weiter. Die Gefahr, dass Russland völlig ausgegrenzt wird, möglicherweise auch beim Zerfallen. Nun Flüchtlingsströme zu Hunderttausenden sich nach Westeuropa erstrecken, dass er die Vision hatte und durchgesetzt hat. Wir müssen dieses ganze Staatensystem möglichst weit nach Osten und nach Süden um die europäische Gemeinschaft herum anordnen. Das ist das eigentliche Regulativ des Staatensystems, dass er sehr viel stärker als alle anderen europäischen Staatsmänner gesehen hat. Wir müssen Nordeuropa mit hereinnehmen. Die Norweger wollten dann nicht, aber Schweden und Finnland, Ost-Mitteleuropa. Er war schon in den 80er Jahren ein großer Befürworter des Beitritts Spaniens und Portugals.
Dann die baltischen Staaten.
Die baltischen Staaten. Also er hatte, wenn Sie so wollen, eine
Anerkennung des Balkan, der Balkanstaaten.
Eine paneuropäische Vision, die ganz wichtig war. Verbunden mit der Erkenntnis, das hat ihm nun vor allem Delors, der Kommissionspräsident der EG-EU, beigebracht. Wir brauchen einen großen Binnenmarkt, sehr viel vertiefter. Wenn Sie einen großen Binnenmarkt schaffen wollen, dann muss vieles einbezogen werden, was vorher außen vor war. Umweltschutz, Verkehrspolitik und so weiter und so weiter. Und man braucht in einem großen Binnenmarkt natürlich auch eine Übereinstimmung, dass mit Mehrheit abgestimmt werden kann und nicht jedes Land mehr ein Veto hat. Er hat die Rolle des Europäischen Parlaments verstärkt. Kurz, der Ehrenbürger Europas hat diesen ganzen Kontinent sehr weit vorangebracht. Man darf also seine Leistung nicht nur unter dem Aspekt nun sehen, aber der Euro, der hat ein großes Problem geschaffen.
Sie haben ja angesprochen, was das für unruhige Zeiten waren, auch innenpolitisch und Koalitionskracher und was auch immer. Sie bewundern Kohl für seine psychische und physische Kraft?
Ja. Naja, also ich meine, wir hatten bisher keinen Bundeskanzler, der etwa ein Vierteljahrhundert lang Vorsitzender seiner eigenen Partei gewesen ist, vorher eine ganze Reihe von Jahren schon Ministerpräsident eines Bundeslandes, der 16 Jahre dann Kanzler war. Ich meine, was mir bei der Arbeit an dieser Biografie noch sehr viel deutlicher geworden ist, die ungeheure Belastung, die Tag für Tag auf einem Bundeskanzler lastet. Er war ein sehr fleißiger Bundeskanzler. Er war ein harter Bundeskanzler, der also seine Projekte durchzog. Er war in der Außenpolitik, da hatte er ein gutes Händchen. Wenn Sie daran denken, wie Helmut Schmidt sich gestritten hat mit dem amerikanischen Präsidenten Carter, das hatte sicher...
Ich glaube, das Persönliche ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei ihm. Angela Merkel hat, als sie ihn gewürdigt hat, gesagt, das ist eben der Kanzler des Vertrauens. Und er hat eben bei den europäischen Partnern, um die es ging, Vertrauen geschaffen.
Also das ist das Bemerkenswerte, dass sie das alle ohne Unterschiede sagen, selbst die Russen. Wir hatten ja bei dieser Gedenkstunde an das Jahr 1982 den Regierungswechsel auch einen sehr vorzüglich argumentierenden russischen Botschafter da, der genauso wie der Amerikaner nun Kohl für seine Vertrauenswürdigkeit gelobt hat. Er hatte offenbar ein Geschick, Leute zusammenzuführen, zu moderieren, natürlich die eigenen Interessen nicht zu vergessen. Von Anfang an, im Grunde seit 1982, 83, war sein guter Ruf, sein Prestige in der Europäischen Union, bei den Amerikanern, bei den Franzosen, sehr viel besser als im eigenen Land.
Das ist wohl wahr. Haben wir ihn nicht Birne genannt und wie auch immer. Aber jetzt mal noch zu Europa. Das erste Ziel heißt für mich, nach der deutschen Einheit den entscheidenden Beitrag zum Bau der Vereinigten Staaten von Europa zu bringen. Zitieren Sie Kohl. Also mit anderen Worten, in einem Rutsch historische Stunde nutzen und eben Europa vereinigen. War das das Ziel?
Also es war nicht das Ziel, das er 1990 gefasst hat, sondern er hat von Anfang an darauf hingearbeitet. Walter Hallstein, der erste und einzige Kommissionspräsident der EWG, also der heutigen Europäischen Union, aber sehr viel kleiner, hat 1969 ein Buch veröffentlicht, Der unvollendete Bundesstaat, wo er im Grunde die bundesstaatliche Perspektive der europäischen Zusammenarbeit tief ins Herz der CDU gesenkt.
Aber was war das? Was war das dann, was Kohl eben auch wollte? Bundesstaat, Staatenbund, politische Union, wovon ja jetzt auch wieder die Rede ist. Also was stellte sich Kohl dann vor?
Er hat im Grunde typisch deutsche Vorstellungen. Er stellte sich den Bundesstaat vor, ein direkt gewähltes Parlament mit weitreichenden Rechten, eine zweite Kammer, so etwa zusammengesetzt wie der Deutsche Bundesrat, in dem die Regierungen, Regierungschefs vor allem, die Hauptrolle spielen, eine Exekutive, die auf komplizierte Weise sowohl vom Bundestag wie vom Bundesrat, sprich also von dem Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat nun abhängt, kontrolliert wird. Dazu auch ein Verfassungsgericht, der Europäische Gerichtshof, der dafür sorgt, dass die Verträge eingehalten werden. Es war ihm zwar klar, ja, dass so etwas nicht rein verwirklicht werden konnte, aber das war im Grunde seine institutionelle Vision von den Institutionen der Europäischen Gemeinschaft.
Das gibt es ja heute auch noch. Ursula von der Leyen, die Vereinigten Staaten von Europa, nicht ganz so, aber ähnlich, Wolfgang Schäuble. Herr Professor Schwarz, zurück in die Geschichte. Nach dem berühmten EU-Gipfel in Maastricht 1991 ist die nunmehr Europäische Union, genannte Europäische Gemeinschaft, wie Sie schreiben, immer noch weit entfernt von jener Vision, die Helmut Kohl vorschwebt. Und dann ein interessantes Zitat. Februar 1994 sagte er im CDU-Bundesvorstand: Ich finde niemand innerhalb der Europäischen Gemeinschaft von heute, der Union, der dies so versteht, wie wir das verstanden haben. Hing er also damals einer Illusion an, einer Illusion, der vielleicht heute auch noch viele anhängen?
Also er war einerseits ein großer Willensmensch, andererseits ein großer Überredungskünstler im Europäischen Rat oder jeweils im Zwiegespräch der europäischen Staatsmänner. Er glaubte an die Kraft der Überredung, war andererseits wieder ein Realist, wenn er solche Feststellungen traf, wie Sie sie eben berichtet haben. Im Grunde war sein Europakonzept auf das Prinzip Hoffnung gebaut und er war, so habe ich ihn also immer wieder einmal erlebt, ein genuiner Optimist, der daran glaubte, wenn wir nur alle davon überzeugen, dass das gemeinsame Interesse in einer immer engeren Zusammenarbeit liegt, wenn wir durch einen gewissen Vertrauensvorschuss, den die Deutschen leisten, Vertrauen auf der Gegenseite hervorrufen, dann kann es in der Richtung vorangehen.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Professor Dr. Hans-Peter Schwarz, Zeithistoriker, über sein Buch Helmut Kohl, eine politische Biografie, 1056 Seiten, Deutsche Verlagsanstalt, 34,99 €. Herr Professor Schwarz, zur Europäischen Währungsunion, zum Euro. Sie sollte das Friedensprojekt Europa unumkehrbar machen. Es war also ein politisches, nicht in erster Linie zunächst, ein ökonomisches Ziel.
Das ist richtig. Die Kritik kam eigentlich fast ausschließlich von den Ökonomen, die geltend machten. Ein solches bisher unerprobtes Projekt ist natürlich ambivalent. Es kann gut gehen, wenn sich die Beteiligten an die ausgehandelten Verträge handeln, was eine ganze Reihe von schwer zu erbringenden Leistungen voraussetzte. Es kann gut gehen, wenn man nicht zu viele Teilnehmer anfänglich hereinnimmt. Es kann gut gehen, wenn die Partnerstaaten wirklich bereit sind, die Stabilitätskultur, die sich in Deutschland entwickelt hatte, die vor allem von der Bundesbank gepflegt worden ist, zu übertragen auf die Europäische Zentralbank. Aber es wird schlecht gehen, wenn zwei Hauptanforderungen nicht erfüllt sind. Die erste Hauptanforderung, dass die Europäische Zentralbank keine inflationäre Politik machen darf, wie das früher die italienische Staatsbank gemacht hatte, die französische, die deutsche Reichsbank in den 20er Jahren und dann nochmal im Dritten Reich. Dies ist also das erste Kriterium, festhalten an der Stabilitätskultur. Und das zweite Kriterium, dass die Länder bereit sind, die Staatsschuld nicht zu stark anwachsen zu lassen.
Daran möchte ich jetzt weiterarbeiten mit Ihnen. Also die Frage, die stelle ich jetzt mal als These darüber, ist ja, hat er dieses Ziel, koste es, was es wolle, durchgesetzt? In jedem Fall Dezember 91, Bundestag, Kohl vor dem Maastricht-Gipfel. Da sagt er:
Die jüngere Geschichte nicht nur Deutschlands lehrt uns, dass die Vorstellung, man könne eine Wirtschafts- und Währungsunion auf Dauer halten, ohne politische Union abwegig ist.
Das klingt, Herr Professor Schwarz, wie keine Währungsunion ohne politische Union. Aber in der Praxis hat das doch eigentlich anders gemacht.
Es ist zweifellos richtig, dass er im Vorfeld des Maastricht-Vertrages sehr viel größere Hoffnungen gehabt hat. Erstens die Hoffnung, in Europa eine starke außenpolitische und sicherheitspolitische Komponente einzubauen. Zwar eben in dem Sinne, dass die Sicherheits- und Außenpolitik nicht mehr allein in die nationale Zuständigkeit fällt, sondern teilweise, wenn nicht ganz, europäisiert wird. Damit ist er gescheitert. Das zweite Ziel, Fiskalunion. Auch hier war er bereit, weiterzugehen. Dann zeigte sich aber...
Das heißt also, die Forderungen der Franzosen, dass man so eine Art Wirtschaftsregierung, was ja dann später auch noch eine Rolle gespielt hat,
das hätte er durchaus akzeptiert. Mhm. Aber hier gab es also zwei Traditionen der Wirtschaft, auch des Zentralbankwesens, die unterschiedlich waren. Frankreich hat eine colbertianische Tradition mit relativ starken staatlichen Steuerungseingriffen in die Wirtschaft, im Grunde auch eine Tradition, in der die Staatsbank vom Finanzministerium abhängt. Die Deutschen haben das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, sehr viel freiere Wirtschaft, in Verbindung mit einer recht von der Regierung unabhängigen Bundesbank. Das war der Ausgangspunkt, bei dem Kompromisse gefunden werden mussten. Übrigens, also der Zentralismus gilt auch für Italien, gilt auch für Spanien. Deutschland in seiner föderalen Struktur und zugleich also pluralistischer Wirtschaft war, wenn Sie so wollen, ein Sonderfall. Deutschland versuchte, Europa von den Vorzügen einer Stabilitäts- und Wachstumskultur zu überzeugen.
Und das hörte sich dann im Bundestag nach dem Gipfel Maastricht 1991 von Helmut Kohl so an.
Gelungen, meine Damen und Herren, ist vor allem, den Vorrang der Geldwertstabilität so eindeutig festzuschreiben, dass dies, und das sage ich auch in die öffentliche Diskussion in unserem Land hinein, dass dies den Vergleich mit dem deutschen Bundesbankgesetz nicht zu scheuen braucht.
Aus heutiger Sicht folgt dann Irrtum 1. Da sagt er nämlich:
Unsere Stabilitätspolitik ist zum Leitmotiv für die zukünftige europäische Währungsordnung geworden.
Dann verweist er auf das berühmte Maastricht-Kriterium, dass die Neuverschuldung unter 3% des Bruttoinlandsproduktes liegen muss. Und dann, aus heutiger Sicht, Irrtum 2.
Es ist ein bisher einmaliger Vorgang, dass sich souveräne Staaten im Rahmen internationaler Verträge zu einer dauerhaften Begrenzung ihrer öffentlichen Verschuldung verpflichten und darüber hinaus bereit sind, bei Verletzung der Haushaltsdisziplin abgestufte Sanktionen zu akzeptieren. Damit sind völkerrechtlich bindende Regelungen vereinbart, mit denen verhindert werden kann, dass die auf Preisstabilität ausgerichtete Geldpolitik durch eine falsche nationale Haushaltspolitik unterlaufen werden kann.
Herr Professor Schwarz, das klingt in unseren heutigen Ohren wie Hohn, aber irgendwie muss er auch was geahnt haben. Hätte man die Risiken sehen können?
Also man muss schon sagen, wenn Europa sich an das Konzept von Helmut Kohl gehalten hätte, dann sähe es heute besser aus. Die Zweifel, die kamen Mitte der 90er Jahre, als man sah, Italien schafft es nicht, die Inflation herunterzubringen. Die geben auch zu viel aus für Sozialangelegenheiten und so weiter. Belgien war ein ähnliches Problem.
Deutschland hatte ja auch Probleme mit der Einheit.
Deutschland hatte große Probleme mit der Einheit, was im Übrigen ein Grund für das Drängen der Franzosen war auf eine solche Währungsunion. Denn die Bundesbank setzte die Zinsen heraus, um die Inflation zu brechen, aufgrund also nun des enormen Kapitalbedarfs in den neuen Ländern.
Na klar, die Franzosen mussten ständig abwerten, das hat die aber ziemlich geärgert, na klar.
In der Phase hat dann der Finanzminister Weigel vorgeprescht mit seinem Vorschlag, einen Stabilitätspakt zu schaffen, der für den Fall, dass die Haushalte der Euro-Länder auseinanderlaufen, wie Sie es gesagt haben, Sanktionen durchgesetzt werden. Kohl hat sich hinter diese Forderung gestellt, wobei man allerdings in einem Punkt bei der Gründung einen Kompromiss machte. Es gelang tatsächlich in den Jahren 97 und 98 die Verschuldung aller Länder knapp so auf 3% herunterzudrücken, aber man hat Länder mit aufgenommen, die schon eine riesige Staatsschuld hatten, wie Italien mit 120%. Da hieß es dann, naja, sie sind auf gutem Wege.
Hier setzt ja auch dann letztlich ihr zentraler Vorwurf an und ich zitiere Sie. In erster und in letzter Instanz dominiert in diesem Konzept der politische Wille, den Zusammenschluss Europas irreversibel zu machen, über alle ökonomischen Bedenken. Mit anderen Worten, also Sie werfen Helmut Kohl politisches Wunschdenken vor, das uns dann aus heutiger Sicht eben in die Krise geführt hat.
Also ich versuche etwas zu differenzieren, indem ich sage, der Euro war gewissermaßen ein Gesamtkunstwerk der europäischen Regierungen, einschließlich der EU-Kommission. Kohl hat eine maßgebliche Rolle dabei gespielt, aber angesichts des Drängens Frankreichs auf dieses Konzept, das dann freudig also Nachfolge gefunden hat in Spanien, in Belgien, in Italien, angesichts dieses Drängens ist es etwas ungerecht, wenn man heute Kohl als einen Hauptschuldigen an der Ambivalenz des Euro dingfest machen wollte, wobei ja hinzukommt, dass die deutsche und die französische Regierung unter Rot-Grün nun auch die jährliche Verschuldungsgrenze ausgehebelt
hat. Später dann, 2003, genau. Hatte Helmut Kohl zu irgendeinem Zeitpunkt die Möglichkeit, aus diesem Zug auszusteigen?
Ich glaube es nicht. Nachdem sich gezeigt hat, auch bei der sogenannten Maastricht-II-Konferenz, die zu dem Vertrag von Amsterdam 1997 geführt hat, nachdem sich gezeigt hat, dass im Grunde das einzige große Projekt, das Europa voranbringen konnte, erst einmal das Euro-Konzept war, nachdem sich die deutsche Wirtschaft darauf eingestellt hat, die Landwirtschaft, Banken, Versicherungen und so weiter, die Gewerkschaften. Die einzigen, die also noch bremsten, das waren die Ökonomen, die auf die ökonomischen Risiken hinwiesen, der eine oder andere CDU- oder SPD-Politiker und die Bundesbank. Das reichte nicht aus.
Und zwar ganz erheblich, die Bundesbank. Aber bleiben wir vielleicht mal bei den unterschiedlichen Interessen. Sie haben das jetzt schon angedeutet mit Deutschland und Frankreich. Die entscheidende Frage damals wie gegenwärtig ist doch, ob sich Europa der deutschen Stabilitätskultur unterwirft. Kohl hat das, wir haben ihn gehört, gesagt, das tut es. Oder ob es den Südländern im Verbund mit Frankreich gelingt, die riesigen bestehenden Schuldenberge zu vergemeinschaften. Erzählen Sie uns doch bitte mal die Geschichte vom EU-Gipfel im Dezember 1996 im britischen Cardiff zwischen Kohl und dem französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac. Dieser hatte nämlich am Vorabend im Fernsehen den von Theo Weigel, CSU, dem Finanzminister, ausgearbeiteten Stabilitäts- und Wachstumspakt ein Werk deutscher Technokraten genannt. Und dann?
Weigel hat gedroht, in seiner Eigenschaft als CSU-Vorsitzender, falls Chirac das nicht zurücknimmt, sich am folgenden Tag nach München zu begeben und eine heftige Rede in diesem Punkt zu halten. Chirac hat dann eingelenkt, ging zu Weigel, hat sich entschuldigt, er hätte ja nicht Weigel und die deutsche Regierung damit genannt. Sie hätten ja auch ihre eigenen Technokraten, man soll das nicht so ernst
nehmen. Aber vorher ist der Kohl noch auf ihn losgegangen, oder nicht?
Der Kohl hat also den Chirac, der in diesem Moment gezögert hat, ob er auch den französischen Franc in dieses ganze Konzept einbringen sollte. Kohl hat ihn gepackt, ja, und in Eck gezogen, zurechtgewiesen, bis er also so weit war, dass er zu Weigel ging, sich entschuldigt hat und damit also einen Teil seiner Vorbehalte fallen ließ.
Ein richtiges Handgemenge sei das gewesen, hat sich Jean-Claude Juncker erinnert. Und Wim Kok, der damalige niederländische Ministerpräsident, habe immer dabei gestanden und gesagt, gib nicht auf, Helmut, gib nicht auf. Aber wenn wir bei Chirac sind, das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Sie zitieren den französischen Staatspräsidenten mit den Worten, wir befinden uns in einem System europäischer Nationen, in dem jeder seine Interessen verteidigt. Ist es das, was die stets eben doch mit Europathos daherkommenden Deutschen nie verstanden haben?
Also ich glaube, ein Großteil der deutschen politischen Eliten sagt, das Interesse Europa zu vertiefen, zusammenzuhalten, Opfer zu bringen auch, ist genauso groß wie das deutsche Nationalinteresse, während Chirac von anderen Prämissen ausging.
Das ist in der Tat so. Sie schildern den Streit um die Frage, ob der Holländer Wim Duisenberg oder der Franzose Jean-Claude Trichet, der später fleißig griechische Staatsanleihen kaufte, der Chef der Zentralbank, der EZB, wird und ziehen dann ein Fazit, das ich zitieren möchte. Wieder einmal hat ein französischer Präsident demonstriert, dass der Euro für ihn genauso wie zuvor für Mitterrand nicht primär ein großer Schritt zum vereinten Europa ist, sondern ein Instrument französischer Machtpolitik, um die Dominanz der D-Mark ein für allemal zu beseitigen. Was ich Sie frage ist, hat die deutsche politische Klasse das nie so sehen wollen?
Ich meine, es gab im Unionslager zwei Ministerpräsidenten, die kritisch waren. Der eine war Stoiber in München, der aber dann eingeknickt ist. Der zweite war Biedenkopf. Das Interessante bei Biedenkopf ist, während ein Großteil der Ökonomen, die den Euro zumindest für ambivalent hielten, auf die Inflationsgefahr hingewiesen hat, hat Biedenkopf hingewiesen auf die Problematik der Staatsschuld in Verbindung mit unterschiedlichen Leistungsbilanzdefiziten bei den einzelnen Ländern. Und er sagte voraus, es wird oder kann eine Situation kommen, in dem die Euro-Regierungen mit hohen Staatsschulden und einer schlechten Leistungsbilanz mit dem Argument, wir haben ja jetzt die gemeinsame Währung, wir müssen die verteidigen. In der Tat ist es ganz schrecklich. Wenn Sie also ein Ei zerschlagen, ein Omelett machen, dann wollen Sie wieder das Ei zusammensetzen. Das ist eine furchtbare Herausforderung und genau die Situation ist eben eingetreten. Aber es war nicht nur Kohl allein, es war eben also doch ein großer Teil der deutschen Wirtschaft, es war die SPD, es war die FDP, die alle der Meinung waren, wir können nicht mehr abspringen und ich glaube im Jahr 1998 wäre das auch nicht mehr möglich gewesen.
Biedenkopf, dessen Tagebuchaufzeichnungen Sie einsehen konnten, hat für sich notiert, für die EU sei der Euro keine existenzielle Bedingung, sondern eine gewollte. Nun erklärt uns Angela Merkel, jetzt in dieser Zeit scheitert der Euro, scheitert Europa. Ist der Gedanke, dass das eben nicht so ist, der erste Weg aus der Krise?
Es gibt einen schönen englischen Witz, einen alten. Ein Herrenfahrer kommt in ein einsames englisches Dorf. Mittags um 12, kein Mensch ist unterwegs. Schließlich trifft er einen alten Bauern und fragt ihn, wie kann ich eigentlich wieder auf die Hauptstraße zurückkommen? Ich möchte nach London. Dann schaut er ihn an, kratzt sich hinter dem Ohr und sagt, Sir, das weiß ich auch nicht. Aber ich kann Ihnen eines sagen, Sie hätten nie hierher kommen sollen.
Und was sagt uns das jetzt?
Dass kein Mensch weiß, wie man ohne große Verluste, ich will nicht sagen aus dem System herauskommt, aber wie man mit Ländern umgeht, die drohen, an den Rändern das System aufzulösen. Das ist ja gegenwärtig die Problematik, weil eben viele mit einem gewissen Recht fürchten, wenn das mit Griechenland losgeht oder mit Portugal oder gar mit Spanien, was wird dann aus der gesamten Währung und die eigentliche Gefahr, was wird aus dem großen Binnenmarkt?
Das ist übrigens eigentlich die entscheidende Leistung, nämlich dieser Binnenmarkt. Ich glaube nämlich nicht, dass die Kroaten, die ja jetzt noch dazukommen sollen oder andere, nach Europa gestrebt sind, weil sie meinten, sie werden bald den Euro bekommen, sondern wegen des Binnenmarktes und natürlich wegen der Umverteilung, die da richtigerweise in Europa stattfindet. Aber das ist jetzt meine These. Ich habe Sie so verstanden, Herr Professor Schwarz, dass Helmut Kohl sich von seinen institutionellen Vorstellungen am Schluss dann verabschiedet hat. Zu Tony Blair sagt er 1996, es werde noch in einer Generation keinen europäischen Zentralstaat geben. Die EU-Kommission sei unnütz, die Churchillsche These von den Vereinigten Staaten von Europa habe sich als missverständliche und falsche Richtung erwiesen. War das Enttäuschung nach einem Gipfel oder war das eben die späte Grundhaltung Kohls zu Europa?
Wir wissen es nicht genau, weil das ja kurz, also nun vor den Bundestagswahlen war, bei denen er abgelöst worden ist und hatte natürlich eine Möglichkeit mehr unter Beweis zu stellen. Erstens, wie tief ernst es ihm war damit und zweitens, ob er durchdringen würde mit diesen Ideen. Man muss aber hinzufügen, er war mit großem Abstand das größte Schwergewicht in dem Kreis der EU-Ministerpräsidenten oder Staatspräsidenten.
Herr Professor Schwarz, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen.
Dankeschön. Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Historiker Professor Dr. Hans-Peter Schwarz über sein Buch Helmut Kohl, eine politische Biografie. Deutsche Verlagsanstalt, 1056 Seiten, 34,99 €. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns heute zugehört haben.